Wir möchten gerne anfangen mit einem Zitat. Ich verstehe nicht, warum Japan lügt. Ich habe entschieden zu sprechen, nachdem ich die Nachrichten gesehen habe. Ich wurde nicht danach gefragt. Ich mache das hier aus meinem eigenen Willen. Ich bin fast 70 Jahre alt und ich habe vor nichts Angst. Ich werde sagen, was ich zu sagen habe. Mit diesen Worten wandte sich die Koreanerin Kim Hak-soon am 14. August 1991, vor 34 Jahren, an die Weltöffentlichkeit. Sie war damit die erste sogenannte Trostfrau, die öffentlich über das sprach, was ihr während des Zweiten Weltkriegs passiert war. Sie wurde unter japanischer Besatzung entführt, vergewaltigt und zwangsprostituiert. Kim Hak-soon ist eine von ca. 200.000 Mädchen und jungen Frauen, denen das passiert ist. Viele von ihnen sind mittlerweile verstorben. Andere kämpfen bis heute auch im hohen Alter für Gerechtigkeit. Du hörst das vielleicht zum ersten Mal, aber für mich ist es so schmerzhaft, diese Geschichte zu erzählen. In diesem Alter, wo ich eigentlich friedlich leben sollte, zieht die japanische Regierung diese ganze Sache in die Länge. Sodass, wenn ich ständig die Geschichte wiederholen muss, ich unglaublichen Herzschmerz erleide. Das sind Worte von Kim Bo-dong im Alter von 93 Jahren. Auch sie ist eine Zeitzeugin der Trostfrauen. 2011, 20 Jahre nach Kim Hak-soons mutigem Schritt in die Öffentlichkeit, wurde in Seoul die erste Friedensstatue eröffnet. Sie ist ein Mahnmal für die Forderung nach einer angemessenen Geschichtsbewältigung über die japanischen Verbrechen. Eine Forderung, die bis heute nicht nur unerfüllt bleibt, sondern zum Großteil versucht wird, zum Schweigen zu bringen. Kim Bo-dong hat auch gesagt: Was ich will, ist eine Entschuldigung von Japan für das, was sie uns angetan haben und dass sie uns haben so leiden lassen. Ich möchte eine offizielle, förmliche Entschuldigung. Sie sollten sagen: Das, was wir getan haben, war gänzlich falsch und wir werden unsere Geschichtsbücher korrigieren. Und sie sollten zu uns sagen: Wir möchten uns aufrichtig bei Ihnen entschuldigen. Würden Sie so eine förmliche Entschuldigung schriftlich verfassen, dann könnten wir Ihnen verzeihen. Es geht uns nicht um Geld. Sie versuchen ständig, das Problem loszuwerden. Und wir sind die, die dafür kämpfen müssen, damit das nicht geschieht. Wenn wir heute hier die Friedensstatue da vorne enthüllen, dann setzen wir damit ein Zeichen der Solidarität für die sogenannten Trostfrauen und wir schließen uns ihren Forderungen an. Dass wir das an einem so geschichtsträchtigen Tag wie dem 8. März machen, unterstreicht das. Seit über 100 Jahren kämpfen Frauen an diesem Tag für ihre Rechte und da reihen wir uns heute ein. Deswegen freue ich mich sehr, euch und Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Franzi und ich bin Teil der feministischen Organisation Gemeinsam kämpfen für Selbstbestimmung und demokratische Autonomie. Dass wir heute hier stehen und die Friedensstatue enthüllen können, war bis vor wenigen Wochen, ja eigentlich sogar Tagen, noch sehr unsicher. Umso erfreulicher, dass wir das nun bei so schönem Wetter und mit so vielen Menschen tun können. Zum Ablauf der Kundgebung. Wir werden nun als erstes eine Einordnung von Christa Aretz hören. Sie ist Kuratorin der Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, die gestern schon mit viel Interesse eröffnet wurde und in die sich diese Kundgebung einreiht. Sie wird über die Ausstellung sprechen und auch kurz auf den Konflikt mit der Stadt Köln rund um die Aufstellung der Friedensstatue eingehen. Danach werden unsere drei Rednerinnen Nathalie Junghorn-Hahn vom Korea-Verband, Monika Hauser von Medica Mondiale und Beshit Najafi von Agisra e.V. die Friedensstatue enthüllen. Dafür würde ich euch dann bitten, zu versuchen, hier einen Halbkreis zu machen, sodass da vorne Platz ist unter anderem für die zahlreichen Medien, dass auch schöne Bilder davon entstehen können. Anschließend werden wir dann drei Reden hören zu verschiedenen, aber doch sehr eng zusammenhängenden Themen. Auch an euch drei Rednerinnen ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr da seid. Und damit gebe ich auch schon das Wort an Christa.
Herzlich willkommen und es ist wunderbar, dass so viele Leute doch gekommen sind zu dieser Kundgebung am Internationalen Frauentag. Und diese Veranstaltung ist natürlich auch Teil der Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, die gestern mit viel Erfolg eröffnet wurde. Ja, ich will nur sagen, diese Ausstellung macht so viel klar, was alles vergessen wurde und was in der üblichen Geschichtsschreibung nicht dargestellt wurde. Wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, dass viele Leute einfach nicht wissen, was ist in diesem Weltkrieg passiert. Es sind 80 Jahre her, aber die Geschichte ist immer noch nicht richtig aufgearbeitet. Die Ausstellung ist eigentlich zweigeteilt. Es hat einmal den historischen Teil, wo alle Kontinente dieser Welt Geschichten von Menschen aus allen Kontinenten dieser Welt erzählt werden, was sie erlebt haben während des Krieges in Schauplätzen, die uns überhaupt nicht bekannt sind. Und der zweite Teil ist die Kunstausstellung im Gewölbe unten. Da sind Kunstwerke zu sehen aus Algerien, aus Australien, aus Korea und Ägypten und den Niederlanden. Einfach nochmal eine künstlerische Perspektive zu erleben über Geschehen in den Kontinenten, das war uns ganz wichtig und das ist neu. Diese Ausstellung, die hier heute nochmal gezeigt wird, ist ja schon zum zweiten Mal in Köln. Das erste Mal war sie vor 15 Jahren hier. Und jetzt ist sie erweitert von lokalhistorischen Forschungen, weil die Wanderausstellung in mehr als 60 Städten in der Bundesrepublik getourt ist. Sie ist auch in der Schweiz gewesen, sie ist auch in Südafrika gewesen und da sind ganz viele Sachen noch zusammengekommen, von denen wir und die Leute, die die Basis gelegt haben für diese Ausstellung, noch gar nichts wussten. Ich will auch danken für die Rednerinnen, die heute gekommen sind. Franzi hat sie ja schon vorgestellt, aber ich muss auch erwähnen, dass diese Ausstellung oder diese Bühne, die wir hier haben, dankenswerterweise von der Wohngemeinschaft, das ist ein Restaurant auf der Richard-Wagner-Straße, kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ganz herzlichen Dank an Eddie, der irgendwo hier ist, der das aufgestellt hat und uns das zur Verfügung gestellt hat. Die Statue ist am 6. aus Dresden abgeholt worden, auch von zwei Freunden. Ich weiß gar nicht, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Das war Stevo und Dirk. Und die haben die mit 8 Stunden hierher geholt. Dann ist sie hier aufgestellt worden und ein befreundeter Schreiner hat sie unten verkleidet, sodass sie jetzt einen würdigen Standpunkt hat. Ganz herzlichen Dank an alle, die das gemacht haben. Ja, das hat Franzi ja auch schon erwähnt. Wo immer diese Statue aufgestellt wurde, gab es immer Druck von den jeweiligen amtierenden japanischen Regierungen. Das ist nicht neu und der Nathalie vom Korea-Verband wird da gleich noch mehr dazu sagen können. Und hier in Köln war es so, dass es auch gereicht hat bis zu unserer Oberbürgermeisterin, die versucht hatte, die Aufstellung im öffentlichen Raum zu verhindern. Da gab es Protest, wir haben einen offenen Brief formuliert, der ist von vielen Frauen und Organisationen, Einzelpersonen, nicht nur aus Köln, sondern bundesweit und auch aus anderen europäischen Ländern unterschrieben worden. Und dieser Protest war so eindringlich, dass auch die Bezirksvertretung Innenstadt diesen Protest aufgenommen hat und es durchgesetzt hat, dass die Statue im öffentlichen Raum gezeigt werden kann. Ich will nur ganz kurz erwähnen, sie sollte eine Herberge finden auf Wunsch, da in dieser Kirche, die da ist. Und zwar im Innenraum, so wäre sie gar nicht sichtbar gewesen. Und wir haben dann ein bisschen geforscht und recherchiert. Diese Kirche ist aber ein Zentrum des Opus Dei. Und der Opus Dei ist bekannterweise nicht gerade sehr frauenfreundlich. Aber gut, das ist die Geschichte, warum jetzt diese Statue hier steht. Und wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Jetzt kommt der Moment, warum wir hier sind. Wir möchten jetzt die Friedensstatue enthüllen. Gerne noch ein paar Fotos machen, aber das Gute ist ja, sie wird jetzt bis zum 8. Juni hier stehen. Also es gibt noch genug Gelegenheit auch, danach Fotos zu machen. Einige haben auch Blumen mitgebracht. Wenn ihr uns sie möchten, können sie die auch gerne jetzt zu der Statue bringen. Natürlich hatte ich Angst, dass all das zu nichts führt. Das ist der Grund, warum wir dafür kämpfen, die Erinnerung lebendig zu halten. So die Worte der philippinischen Zeitzeugin Estelita Di im Jahr 2020. Ich freue mich nun, Natalie anzukündigen. Sie ist seit 2012 Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbands und gründete 2009 die AG Trostfrauen mit. Ihr Einsatz für die Forderungen der sogenannten Trostfrauen ist wirklich unermüdlich. Aktuell kämpft sie mit anderen Frauen für den Erhalt der Friedensstatue in Berlin, die durch die Stadt verboten wurde. Natalie spricht jetzt über den historischen Hintergrund der Trostfrauen.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Liebe Kölnerinnen und liebe Mitstreiterinnen, ich begrüße Sie herzlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich habe nicht so mit so vielen Personen gerechnet und jetzt die Enthüllung bei so vielen Personen mit so starkem Wunsch ist doch sehr rührend und beeindruckend für mich. Also es ist ein sehr wunderschöner Tag. Vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Dankeschön. Die Friedensstatue, die Sie jetzt in Köln haben, die wurde zuerst im 2022 in Dresden im japanischen Palais gezeigt. Der Name des Museums heißt zufällig Japanisches Palais, aber hatte mit Japan nichts zu tun. Das ist ein Volkskundemuseum in Dresden. Und damals haben die Kuratorinnen eine Ausstellung organisiert mit dem Titel Sprachlosigkeit und lautes Verstummen. Und da gab es auch einen großen Widerstand von der japanischen Botschaft und dann auch von der Stadt Dresden bis auf vom Auswärtiges Amt, und dass die Kuratorinnen nur für die Dauer der Ausstellung die Statue zeigen konnte. Es war geplant, dass sie länger in dem Garten von japanischem Palais gezeigt werden sollte, aber wurde rechtzeitig abgebaut und sie war seither dann auch im Depot. Und bis auf 2023 einmal in dem Kunstmuseum Wolfsburg wurde sie gezeigt. Und mit dem Namen der Ausstellung Planetarische Feminismen und Empowerment. Und danach wurde sie wieder in dem Depot von Dresden bis jetzt gelagert und hat jetzt wieder das Licht sehen können. Und das ist ganz besonders. Und sie trägt den Namen Dong Mai, heißt vietnamesisch. Also unsere vietnamesische Mitarbeiterin hat uns den Namen gegeben, heißt das bronzene Pflaumenblüte. Und Pflaumenblüte hat in Asien die Bedeutung, weil es sind die ersten Obstblütler, die im Schnee auch blühen und sehr widerstandsfähig ist und resilient ist. Also sie ist unverwüstliche und unerschütterliche Kraft und Schönheit. Und sie ist jetzt in Köln und das ist wirklich was Besonderes. Und ich wünsche mir, dass sie nicht nur jetzt 3 Monate hier stehen und sie sich alle bemühen vielleicht, dass sie für immer hier stehen kann. Der Punkt ist, wir haben in Berlin die Friedensstatue mit viel, zuerst mit der Genehmigung und dann ging es das Gleiche los mit der japanischen Regierung, der Druck und innerhalb nach 10 Tagen sollten wir die entfernen und wir haben protestiert, auch weltweit. In wenigen Tagen hatten wir damals vor 5 Jahren 12.000 Unterschriften gesammelt und dann wurde das erlaubt und dann wurde ein Jahr verlängert und dann wurde sie 2 Jahre lang geduldet und dann konnte die Duldung nicht mehr verlängert werden und wir sind jetzt gerade im Streit mit Bezirksmitte gegen Verwaltungsgericht. Aber in diesen langen Jahren haben wir wunderschöne Erfahrungen gemacht. Die Friedensstatue, die bringt alle Menschen zusammen, so wie heute. Alle, die sich wirklich was den Frieden und die Gerechtigkeit wünschen, die kommen zusammen und haben eine wunderschöne Atmosphäre, wenn wir hier zusammenkommen, glaube ich, weil sie ein ganz besonderes Kunstwerk ist. Und deswegen wünsche ich Ihnen, Kölnerinnen, dass Sie die Statue länger hier haben, auch Ihre Freude haben. Ansonsten wird sie nach Bonn auswandern. Und ich habe gehört, dass Kölner und Bonner das nicht so gerne möchten. Deswegen mache ich Ihnen mehr Mut, dass Sie sich durchsetzen, dass Sie in Köln bleiben, weil mit Ihrer ganz starken symbolischen Bedeutung für den Weltfrauentag und insbesondere Frauen, glaube, das lohnt sich. Also wir machen ganz viele Jugendprojekte und für die jungen Menschen ist das ganz wichtig, weil sie ja auch ein Mädchen darstellt, ist die Identifikation sehr groß und bei diesem schwieriges Thema, was man den Jugendlichen erzählen kann, dass die Identifikation so stark ist und sie verstehen ganz genau, worum es geht. Und die sexualisierte Gewalt im alltäglichen Leben, im Krieg, das sich immer fortsetzt, das muss ich den jungen Menschen nicht erklären. Sie wissen das auch ganz genau und sagen die Mädchen, die Jungs sollen kommen und sich das anschauen. Die laden ihre ganz gesamte Schulklasse ein und es gibt Gespräche zwischen Jungen und Mädchen. Und die jungen Männer haben zuletzt gesagt, nächstes Mal werde ich meine Freundinnen besser zuhören. Das fand ich auch, das ist wirklich ganz einfach, aber ich glaube, das ist das grundlegend wichtige Sache. Und man lernt sehr viel von den jungen Menschen, wie sie mit dem Thema umgehen. Deswegen, und sie heißt Dong Mai und wir haben in Berlin die Friedensstatue Ari genannt. Ari ist ein Name von armenischer Herkunft, heißt auch die Mutige. Und die erste Friedensstatue, die außerhalb Korea aufgestellt wurde, ist in Glendale in Kalifornien. Und da ist eine kleine Stadt, Glendale, dass die Mehrheit sind die armenischer Herkunft. Und die Armenier verstehen auch, wie das ist, wenn die Geschichte geleugnet wird. Sie haben ja in Köln auch diesen Streit mit dem Denkmal. Deswegen brauche ich das nicht länger hier erklären, weil Sie alle das wissen. Und deswegen ist diese Verbindung durch diese ganze Erinnerung aus der Kolonialzeit und Zweiten Weltkrieg, wie wir in den USA und auch in Sydney überall uns verbinden. Und heute wurde auch in Kassel eine Friedensstatue, die heißt Nujin, ist ein kurdischer Name, bedeutet das neue Leben, wurde auch enthüllt. Und die Kasseler Friedensstatue wurde von dem Studierenden Asta aufgestellt, auch vor 3 Jahren. Und nach einem Jahr hat die Uni, die Universitätspräsidentinnen über Nacht nach dem Weltfrauentag, einen Tag später, nachts ist mit einem Speditionsfirma gekommen und sich einfach entfernt, ohne uns Bescheid zu sagen. Und die war auch 2 Jahre jetzt in dem Depot und wurde jetzt ganz plötzlich, also schnell rausgeholt von einer Hoffnungskirchengemeinde in Kassel bei der neuen Brüderkirche aufgestellt. Deswegen ist das heute für mich ein besonderer Tag. Es war in den letzten Tagen sehr anstrengend, weil wir so viel koordinieren mussten, weil wir 3 Feier haben in Berlin und hier in Köln und in Kassel. Aber das ist so schön, dass hier 2 Friedensstatuen Depots verlassen haben und das Licht erblickt haben. Und so freudig das auch ist, aber traurig ist das, dass diese Geschichte, das Verbrechen, heute noch verdrängt wird, vergessen wird. Aber das Problem ist nicht nur die japanische Regierung, die das machen, aber warum die deutschen Behörden immer da mitmachen, das ist ein großes Problem. Wir haben Berliner Bürgermeister. Ja. Die Städtepartnerschaft von Berlin ist Tokio und hat dann im Mai Tokio besucht und als er zurückkam, hat er als erstes Pressemitteilung herausgegeben, dass die Friedensstatue jetzt entfernt wird, dass man eine allgemeine Denkmal stattdessen aufstellt und an diesen runden Tisch soll die japanische Botschaft auch am Tisch setzen. Aber uns haben sie nicht gefragt. Aber warum sollte die japanische Botschaft an dieser Diskussion sich beteiligen? Daraufhin hat er noch keine Antwort bis jetzt uns gegeben. Und am nächsten Tag kam die andere Pressemitteilung, wo es heißt, dass das Konzern Mitsubishi Stadt Berlin unter große Summe Wirtschaftsgelder gibt und damit die Smart City aufgebaut wird. Der alte Tegeler Flughafen sollte umgebaut werden und dafür sollte die japanische Konzern unterstützen. Vielleicht hängt das nicht zusammen, aber vielleicht doch. Und wir haben protestiert und der Staatssekretär, als ich mit ihm gesprochen habe, war das wirklich interessant, dass sie doch mitbekommen haben, dass wir protestiert haben. Und dann hat er sich beschwert, dass das mit dem Mitsubishi würde gar nicht so stimmen, aber die Medien würden ja immer so viel lügen. Ich habe bei den Medien mich erkundigt, ob sich Berliner Senat sich bei denen beschwert haben. Haben sie gesagt, die haben gar nichts gesagt. Also protestiert haben sie nicht, aber sie fanden das nicht gut, dass sie das in einem Zusammenhang sehen. Aber so ist das. Also wir müssen dann irgendwie auch schauen, dass die Geschichte wirklich richtig aufgearbeitet wird. Und die Friedensstatue ist künstlerisch, also die wollen die Statue ersetzen durch ein anderes. Aber ich kann nur sagen, warum diese Statue so besondere Auswirkungen hat. Sie werden sich ja damit beschäftigen, wie sie aussieht, ihre Symbolik. In der Statue ist diese ganze Geschichte von den letzten 20, seit die erste Zeitzeugen Schweigen gebrochen hat, haben 20 Jahre lang haben Frauen ihre Geschichte erzählt und all diese Erfahrungen sind in diesem Kunstwerk dabei. Und dieses Kunstwerk kritisiert auch grundsätzlich das Patriarchat, weil die Frauen, wenn sie nach Hause zurückkamen, wollten ihre Familie nichts davon wissen und sie mussten 50 Jahre lang schweigen, was sie erlebt haben in dieser Einsamkeit. Und das zeigt ihre nackte Füße, ihre angehobenen Fersen, die nie den Boden berühren. Nirgends möchte man dieses Thema wahrhaben. Und genauso auch jetzt in Köln oder in Berlin oder in Dresden, in Kassel. Sie kommt nie richtig an. Und das ist auch wirklich, da spricht unsere Realität. Und das Künstlerpaar Kim Il-sung und Kim So-kyung wollten eigentlich die 1000. Mittwochsdemonstration vor der japanischen Botschaft, dass die demonstrierende Frauen darstellen und hatten eigentlich, wollten ältere Dame darstellen und dann haben sie haben aber ihre Tochter und sie ist 13 Jahre alt, dann haben sie ihre Tochter als Modell genommen und ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, dass sie dann darstellt, wie die Frauen damals, das junge Mädchen waren, heute ältere, betagte Frauen, aber dass sie auch ihre eigenen Kinder hätte sein können. Und dadurch hat sie eine ganz starke Auswirkung. Und die Kinder lieben sie. sie kommt und sie streichelt sie. Und das ist ja dieses Kunstwerk, dass es nicht auf einen hohen Sockel gestellt ist und so einen Helden darstellt, die wir annähern können, die wir anfassen können, streichen können. Und sie ist auch Heldinnen. Von der Geschichte, wovon das nicht erzählt wurde, wird jetzt erzählt. Und die Mädchen sagen, oh, sie hat so schöne Haut. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass eine Skulptur schöne Haut haben kann. Aber haben sie wirklich recht. Sie streikt und sie hat so schöne Haut. Und eine Großmutter aus der Nachbarschaft erzählt, dass ihre Enkelin, wenn sie zu Besuch kommt, muss sie erstmal ihre Hände anwärmen, weil sie kalte Hände hat. Und der Vogel ist auch sehr beliebt von allen Kindern, die da spielen, die streicheln den Vogel und füttert und gibt Blumen. Und im Schatten sind weißer Schmetterling dargestellt und der weiße Schmetterling bedeutet in Asien die Wiedergeburt. Und die Künstlerpaar haben auch an die Frauen gedacht, die schon im Krieg verstorben sind und aber auch nachdem sie sie geoutet haben, auch noch verstorben sind und nie diese Erfahrung, offizielle, aufrichtige Entschuldigung erfahren haben. Und wie Sie wissen, sterben die Frauen, sind jetzt weit über 90. 240 Frauen haben in Südkorea sich gemeldet und jetzt sind nur noch 7. Und das Wichtigste an dem Denkmal ist auch der leere Stuhl. Das ist die Einladung, dass Sie sich jetzt hinsetzen können. Sie können nach unserer Reden sich hinsetzen und auch Fotos machen und ganz viel teilen über Social Media. Das ist gut, wenn je mehr die Liebe zu Dong Mai um die Welt geht, desto mehr werden wir auch unser Erfolg haben. Und ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Nathalie. Ein Zitat. Wenn ich darin scheitere, dieses Problem zu lösen, wird es sich auf euch alle übertragen. So etwas sollte nie wieder passieren. Wir haben eine Verantwortung, unsere Forderungen umzusetzen. So die Worte der Zeitzeugin Lee Yong-sun in einem Interview von 2019. Die Verschleppung und Vergewaltigung von Frauen ist bis heute eine gezielte Kriegsstrategie, um ganze Völker zu erniedrigen, zu bekämpfen und zu unterdrücken. Dafür können wir in die Geschichte schauen, aber auch in die Gegenwart. Sei es im Kongo, im Sudan, in Mexiko, in Afghanistan, in Kurdistan und an zu vielen anderen Orten auf der Welt. Zu diesem Thema wird nun Monika Hauser sprechen. Sie ist Gründerin des Vereins Medica Mondiale. Der Verein setzt sich seit Anfang der 1990er Jahre an zahlreichen Orten auf der Welt für Mädchen und Frauen ein, die in Kriegen sexualisierte Gewalt erleben und oder erlebt haben. Ausgangspunkt für ihr Engagement waren die Berichte über Massenvergewaltigungen von Frauen im Bosnienkrieg 1992. Monika wohnt seit vielen Jahren in Köln und wurde 2008 mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt. Herzlich willkommen.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, toll, dass so viele gekommen sind, aber ich wusste, dass in Köln die Feministinnen heute nicht nur am Neumarkt sein werden, aber auf jeden Fall auch hierher kommen, um ihre Solidarität auch hier zu zeigen. Danke für die Einladung und Kooperation zur Enthüllung der Friedensstatue und danke an meine MitsprecherInnen Nathalie und Beshit, und eure wichtige Arbeit im Korea-Verband und bei AGISRA. Heute am Internationalen Frauentag sind wir hier, um gemeinsam für die Rechte von Frauen und Mädchen weltweit einzutreten. Wir feiern hart erkämpfte Erfolge, aber wir machen auch darauf aufmerksam, wie wirksam patriarchale Strukturen nach wie vor sind, wie weit verbreitet sexualisierte Gewalt ist, und wie weit entfernt wir von wahrer Geschlechtergerechtigkeit sind in Deutschland und weltweit. Wenn deutsche Richter bei Prozessen, wo es um einen Femizid geht, dem Täter direkt schon mildernde Umstände zusprechen, weil seine Partnerin sich von ihm getrennt hatte, dann sind zutiefst patriarchale Denkweisen noch immer tief in den Männerköpfen verankert. Der erstarkte Rechtsradikalismus geht immer einher mit der Beschneidung von Frauenrechten und einem gefährlichen Maskulinismus. Das sehen wir in den USA an Trump, einem verurteilten Sexualstraftäter. Und das sehen wir hierzulande zum Beispiel an der niedrigen Frauenquote im neuen Bundestag oder an dem immer noch bestehenden Paragraph 218. Und das zeigt, wie fragil und bedroht unsere Rechte sind. Für Frauenrechte und gegen geschlechtsbasierte Gewalt, dafür kämpfen wir nicht nur am heutigen Frauenkampftag, sondern 365 Tage im Jahr. Vor über 30 Jahren habe ich die Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale gegründet. Seit über 30 Jahren setzen wir uns gegen sexualisierte Kriegsgewalt ein. Seit über 30 Jahren kämpfen wir gegen patriarchale Strukturen und dass die vielen Resolutionen und Gesetzgebungen endlich politisch priorisiert werden und fordern deutlich mehr Unterstützung für Überlebende von sexualisierter Gewalt. Ob im Zweiten Weltkrieg, in Bosnien oder Ruanda, in Afghanistan oder der Ukraine, in den meisten Kriegen und Konflikten verüben Soldaten, Paramilitärs und Zivilisten sexualisierte Gewalt. Und meist sind es Frauen, die vergewaltigt, verschleppt, versklavt und ausgebeutet werden. Sexualisierte Gewalt kann explizit als Teil der Kriegsstrategie angeordnet werden, um Gegner zu demütigen oder die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und zu vertreiben. Oder, wie das grausame Beispiel der sogenannten Trostfrauenstationen zeigt, um der patriarchalen Annahme zu folgen, dass Soldaten, dass Männer so bei Kriegslaune gehalten werden müssen. Doch auch, und das ist mir sehr wichtig zu betonen, weil immer von Kriegsstrategie und Kriegswaffe die Rede ist, denn auch ohne eine explizite Anordnung kommt es zu sexualisierter Kriegsgewalt. Ursache sind die patriarchalen Wertvorstellungen, Machtstrukturen und Ungleichheiten. Und häufig werden sexualisierte Übergriffe innerhalb des Militärs oder bewaffneter Gruppen geduldet oder es wird eine Atmosphäre geschaffen, die zu dieser Gewalt ermutigt. Wir brauchen keinen Befehl, dass Männer vergewaltigen. Täter müssen in der Regel keine Strafverfolgung fürchten. Das sehen wir zum Beispiel im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber problematisch ist, dass die öffentliche Debatte nahezu ausschließlich auf die Frage fokussiert, ob sexualisierte Kriegsgewalt gezielt als Teil der Kriegstaktik angeordnet ist. Wir betrachten sexualisierte Gewalt als Kontinuum und keineswegs nur als Kriegsphänomen. Ein Kontinuum vor, während und nach dem Krieg. Vergewaltigung und andere sexualisierte Übergriffe sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die durch ein frauenfeindliches System begünstigt werden, welches auf individueller, kultureller und institutioneller Ebene wirkt. Dabei wird gerade Gewalt gegen Frauen im Krieg und ihre Traumata häufig medial und politisch für eigene politische Interessen instrumentalisiert. Die Bedürfnisse der Überlebenden geraten schnell aus dem Blick. Dabei sind die Folgen für die Frauen enorm und langfristig. Deswegen ist die Unterstützung von Medica Mondiale ganzheitlich angelegt. Das heißt, unsere Programme bieten Überlebenden medizinische, psychosoziale, rechtliche und Zugang zu einkommensschaffenden Maßnahmen. Und Ziel ist, dass überlebende Frauen und Mädchen gestärkt und selbstbestimmt am sozialen Leben teilnehmen und diese Teilhabe auch einfordern können. Dazu arbeiten wir weltweit mit feministischen Partnerorganisationen zusammen. Gleichzeitig setzen wir uns auf politischer Ebene für Frauenrechte ein und klären über die gesellschaftlichen Folgen von sexualisierter Gewalt auf. Mit der heutigen Einweihung der Friedensstatue gelten unsere Gedanken und unsere Anerkennung zuerst den Überlebenden. Frauen wie Kim Hak-sun machten ihre Geschichte mutig öffentlich und legten Zeugnis ab über die schweren Menschenrechtsverletzungen, die sie im Zweiten Weltkrieg durch japanische Soldaten erleben mussten. Bei meiner Arbeit bin ich in den vielen Jahren Frauen begegnet, die unvorstellbares Leid erlebt haben und war tief beeindruckt, oft von ihrer Stärke und ihrem Mut, der Welt berichten zu wollen, was ihnen geschehen ist. Essentiell für das Überleben in Würde ist die soziale und politische Anerkennung dieses Leids. Die Friedensstatue hier heute vor dem LD-Haus, heute und die nächsten Monate vor dem LD-Haus, steht für eine feministische Erinnerungskultur. Mit einem feministischen Blick schaffen wir eine Kultur der Erinnerung an sexualisierte Kriegsgewalt gegen Frauen, um so die Frauen aus der Unsichtbarkeit herauszuholen. Wir stehen seit langem an der Seite des Korea-Verbandes und setzen uns gemeinsam für eine solche feministische Erinnerungskultur ein. Weltweit, in Deutschland und heute hier in Köln. In Berlin sind wir Teil des Bündnisses für die Friedensstatue, das seit 2020 dafür kämpft, dass die Statue in Berlin bleiben darf. Ob Oberbürgermeisters in Tokio mit Mitsubishi verhandeln oder nicht. Gerade in Deutschland ist das besonders wichtig, denn Deutschland hat als Täterland eine besondere Rolle, wenn es um Erinnerungskultur geht. Millionen von Frauen wurden Schätzungen zufolge im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust von Wehrmachtssoldaten und SS vergewaltigt. Und Millionen von Frauen wurden in den Nachkriegsmonaten bei der Besatzung in Europa und Asien von alliierten Soldaten vergewaltigt. Aber in den Nachkriegsgesellschaften wurden diese Verbrechen nie aufgearbeitet. Die Geschichten und das Leid der Frauen und Mädchen wurde verdrängt und ignoriert in Deutschland und weltweit. Überlebende haben keinen Platz der Würdigung im kollektiven Gedächtnis gefunden. Vor fast jeder deutschen Kirche haben wir Mahnmale, Denkmäler für die Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die mit dafür verantwortlich sind, für die Verbrechen, die geschehen sind. Wo haben wir Statuen und Denkmäler und Erinnerungen an die Frauen? Die Tabuisierung der sexualisierten Gewalt und die Stigmatisierung der Betroffenen festigt gewaltvolle Strukturen und Machtverhältnisse. Diese Gewalt setzt sich dann in Friedenszeiten fort und wird so zum gesellschaftlichen Kontinuum. Um weitere Gewalt zu verhindern, muss Deutschland immer auch zurückblicken, sich an die eigene Geschichte erinnern und daraus lernen und gleichzeitig die Verbindung herstellen zu aktuellen Kriegen und Krisen und Verantwortung übernehmen. Denn wie gerade jetzt unsere Kolleginnen im Ostkongo dafür kämpfen und Frauen unterstützen, die dort gerade jetzt vergewaltigt werden, und im Sudan und Afghanistan, und die Aufzählung geht endlos weiter, wo Frauenrechte unterdrückt werden, hier muss Deutschland, die deutsche Bundesregierung, im Rahmen ihrer Außen- und Entwicklungspolitik Überlebende unterstützen und Frauenrechtsorganisationen und AktivistInnen vor Ort fördern. Lest dazu bitte auf unserer Homepage eine aktuelle Pressemitteilung zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Und Deutschland sollte sich, ich weiß, dass Nathalie das auch sehr wichtig ist, Deutschland sollte sich für eine diverse, inklusive Erinnerungskultur einsetzen und auch derer aller erinnern, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind, hier längst verankert leben mit mehreren Generationen, was sie alle an Geschichten und eigenen Traumata mitgebracht haben, muss in die deutsche Erinnerungskultur einfließen. Und dazu gehört diese Friedensstatue. Applaus Die Friedensstatue steht für eine gemeinsame feministische Erinnerungskultur und steht für alle Überlebenden sexualisierter Gewalt. Unser Kampf gegen sexualisierte Gewalt geht am 9. März weiter. Aber lasst uns heute gemeinsam die Aufstellung dieser Friedensstatue feiern, mit der wir die Erfahrungen von Frauen sichtbar machen. Ich wünsche uns allen einen kämpferischen, solidarischen und empowernden Frauenkampftag. Danke euch.
Als dritte Rednerin wird nun Behshit Najafi sprechen. Behshit ist in Köln für ihren jahrzehntelangen und unerschütterlichen Kampf für die Rechte aller Frauen bekannt. Ein wichtiger Teil davon ist ihre Arbeit bei Agisra e.V., eine autonome feministische Informations- und Beratungsstelle von und für Migrantinnen, geflüchtete Frauen, schwarze Frauen und all diejenigen, die von Rassismus betroffen sind. Behshit hat zuletzt im Dezember 2024 das Netzwerk gegen Feminizid Köln mitgegründet, in dessen Rahmen auch im Rahmen von einer feministischen Erinnerungskultur eine Gedenkbank für alle ermordeten Frauen und Opfer von Femiziden eingeweiht wurden. Behshit spricht über die Situation von Frauen, die aufgrund von sexualisierter Gewalt in Kriegen fliehen müssen. Herzlich willkommen.
Danke an alle Mitorganisatorinnen und alle Menschen, die heute hier sind. Vielen lieben Dank. Es ist für mich eine Ehre, bei der Enthüllung der Friedensstatue, die an das Schicksal der Trostfrauen erinnert und ein Symbol gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen ist, zu reden. Daher nochmal gilt mein Dank den Organisatorinnen, die sich hartnäckig und letztlich erfolgreich für diese Statue eingesetzt haben. Ich stehe hier als Vertreterin von Agisra, Informations- und Beratungsstelle für Migrantinnen und geflüchtete Frauen. Seit über 30 Jahren setzen wir uns ein für die Rechte der Migrantinnen und geflüchteten Frauen, unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, Sprachkenntnissen, Behinderungen und Aufenthaltsstatus. Der 8. März ist Internationaler Frauentag, ein Kampftag für alle Frauen der Welt und für ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben. Dieser Wunsch wurde den Trostfrauen auf brutalste Weise verwehrt. So wie auch vielen Frauen, die flüchten müssen. Mehr als 100 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Die allermeisten müssen in benachbarten Herkunftsländern ausharren. 75% davon sind Frauen und Kinder. Ein kleiner Teil davon erreicht das reiche Europa. Warum flüchten Menschen? Sie flüchten vor Menschenrechtsverletzungen, die leider sehr vielfältig sind. Zum Beispiel Armut, Hunger, mangelnde medizinische Versorgung, mangelnde Schulbildung, politische, ethnische und religiöse Verfolgungen, Kriege und Bürgerkriege sowie Folgen der Umweltzerstörungen. Diese Menschenrechtsverletzungen betreffen alle, Frauen, Männer, Kinder, alle. Es gibt aber leider zusätzlich Menschenrechtsverletzungen, die fast ausschließlich Frauen und Mädchen betreffen. Diese basieren auf patriarchalen Strukturen und sind mit der Kontrolle über den Körper und die weibliche Sexualität verbunden. Diese Menschenrechtsverletzungen sind auch zum Beispiel Zwangssterilisation, Zwangsfortpflanzung, Zwangsabtreibung oder Verbot der Abtreibung, was wir in Deutschland haben, das ist verboten, allerdings unter Auflagen erlaubt. Kinder- und Zwangsverheiratungen, Mädchen werden ab 9 verheiratet. Zwangsjungfräulichkeit, Zwangsverschleierung, aber auch Zwangsentschleierung als Kleidervorschriften, Zwangsprostitution, weibliche Genitalbeschneidung bis zu Verstümmelung, sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung bis hin zur Behandlung weiblicher Körper als Kriegsbeute, was Monika auch erzählt hat, dann sehr, sehr ausführlich und gründlich erzählt hat. Und dann Femizid bzw. Feminizid. All diese Menschenrechtsverletzungen sind patriarchalen Normen und Strukturen, die weltweit die Selbstbestimmungsrechte der Mädchen und Frauen einschränken und ihr Leben bedrohen. Frauen kämpfen überall gegen diese geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen. In Sudan, in Afghanistan, im Iran, in Indien, in Deutschland, überall. Diese Kämpfe tragen Früchte dort, wo es eine gewisse Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt. In diktatorischen Staaten werden aber Frauen und Mädchen verfolgt, unterdrückt, in Haft genommen, ermordet oder müssen flüchten, auch ins Exil. Vor 2 Jahren wurde im Iran Jina Mahsa Amini ermordet, nur weil sie einige ihrer Haare gezeigt hat. Menschen flüchten, um zu überleben. Sie flüchten, um ihr Leben und das Leben ihrer Kinder zu retten. Menschen sind nicht nur in den Herkunftsländern Verfolgung und Gewalt ausgesetzt, sondern auch die Fluchtwege sind sehr gefährlich. Vor allem für Frauen und Kinder. Die EU-Länder machen ihre Grenzen für Geflüchtete dicht, bestellen die Diktaturen als Türsteher Europas und lassen schutzsuchende Menschen vor ihren Türen sterben. Bereits jetzt führen Kriege und Bürgerkriege zu über 100 Millionen Geflüchteten. Die Umweltzerstörung wird in den nächsten Jahren bis zu 200 Millionen weitere geflüchtete Menschen zur Folge haben. Nach Weltbank-Aussagen. Die Leidtragenden sind auch hier hauptsächlich Frauen und Kinder. In Deutschland angekommen müssen Frauen und Mädchen um ihr Bleiberecht, um ein menschenwürdiges Leben ohne Gewalt und ohne Angst vor Gewalt weiterkämpfen. Hierzulande hat die Hetze gegen Geflüchtete in den letzten Jahren zugenommen. Anschläge auf geplante und bewohnte Flüchtlingsunterkünfte, Gewalttaten gegen Schutzsuchende, verbale, rassistische Hetze im Internet und auf der Straße, Verschärfung der Asylgesetze und vieles mehr. Das ist Alltag in Deutschland. Und dieser Terror geht nicht nur von einer kleinen radikalisierten Minderheit aus. Etablierte PolitikerInnen zünden mit, wenn sie rassistische Ressentiments der Bevölkerung als Sorgen und Ängste verharmlosen. Wenn sie selbst Stimmung gegen Geflüchtete machen und so tun, als ließen sich rassistische Aggressionen gegen Geflüchtete durch flüchtlingsfeindliche Politik befrieden. Und es wird stetig schlimmer. Nach den begangenen Attentaten der vergangenen Monate wurden geflüchtete Kinder in den Schulen beleidigt. Ihre Eltern erlebten noch verstärkt Diskriminierungen bei der Wohnungs- und Jobsuche und bei Behörden besuchen. Geflüchtete berichten oft von ihrer Angst, dass sie pauschal als Mörder oder Kriminelle kategorisiert werden. Dabei sind sie vor genau solchen Anschlägen und Gewalttaten aus ihren Herkunftsländern geflohen. Solche Ereignisse und die zunehmende Hetze und Rassismus gegen Geflüchtete fördern ein Klima der Ablehnung und Diskriminierung, eine Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst. Ist das unsere Deutschland der Menschenrechte? Ich bin auch illegal und irregulär nach Deutschland geflüchtet. Wie sonst? Müssen wir Migrantinnen und Geflüchtete Angst haben, dass sich 1933 wiederholt? Diesmal sind nun wir Geflüchteten schuld an allem. Wir leben in einem Deutschland, das sich zu europäischen und internationalen Menschenrechtskonventionen bekennt, wie UNO-Kinderrechtskonvention, UNO-Behindertenrechtskonvention und Europaratkonvention gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt, Istanbul-Konvention. Diese Menschenrechtskonventionen sind in Deutschland geltendes Recht, das Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderungen vor Gewalt schützen und ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen soll. Bei diesen Menschenrechten wird jede Unterscheidung nach Migrantinnen- oder Geflüchtetenstatus ausdrücklich untersagt. Wenn wir von Frauenrechten sprechen, ist es notwendig, dass alle Frauen, die sich in Gewaltsituationen befinden, ihre Rechte in Anspruch nehmen können. Das heißt, Schutz vor Gewalt für alle Mädchen und Frauen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, Sprachkenntnissen, Behinderungen und Geldbeutel. Es ist wichtig, dass Gesellschaft und Politik gemeinsam gegen Hass und Hetze vorgehen und sich für ein respektvolles und menschenrechtsbasiertes Miteinander einsetzen. Wir wollen ein Deutschland der Menschenrechte, der stärker als das Deutschland des Unrechts ist. Nie waren die weltweiten Gefahren für Planet und Menschen so massiv wie jetzt. Gleichzeitig waren die weltweiten Kämpfe gegen Menschenrechtsverletzungen nie so stark wie heute, über Generationen und Kontinente hinweg. Wir kämpfen gemeinsam in Deutschland und weltweit für Frauenrechte und gegen die patriarchalen Strukturen, gegen die Ausbeutung der Menschen im globalen Süden, gegen Rassismus im Alltag und in der Gesetzgebung, für eine humane Asyl- und Migrationspolitik, für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, für volle Rechte für queere Menschen, gegen Umweltzerstörung, für reine Luft und sauberes Wasser, für eine bewohnbare Erde für alle. Die Menschenrechte sind unteilbar und unverhandelbar. Die Kämpfe dafür auch. Wenn nicht in Deutschland, wo sonst? Vielen Dank.
Vielen Dank, Gretchen. Wir sind nun schon am Ende dieser Kundgebung angekommen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, die gesprochen haben und vor allem an die, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Kundgebung mit der Friedensstatue überhaupt stattfinden konnte. Bevor ich das Mikro jetzt zum Ende noch mal einmal an Christa übergebe, möchte ich noch mal mit den Worten von der Zeitzeugin Estelita D. An die Weltöffentlichkeit enden. Ich hoffe, dass Sie uns helfen werden, diesen Kampf weiterzuführen, auch wenn niemand mehr von uns lebt. Das ist, was ich fordere. Selbst wenn alle Trostfrauen verstorben sind, haben wir immer noch Kinder. Sie werden weiterhin hier sein, um unseren Kampf für Gerechtigkeit weiterzuführen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen kämpferischen 8. März. Vielen Dank.
Ja, da kommen wir zum Ende dieser Veranstaltung, die doch sehr eindrucksvoll war und mit so vielen Menschen. Und vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Es geht weiter mit der Aufklärung und Themen, die alle betreffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass morgen im Filmhauskino nochmals Filme gezeigt werden zu dem Thema, was heute hier dargestellt wurde. Diese Themen müssen sichtbar werden und das ist auch das Anliegen von uns, die wir diese Veranstaltung und die Ausstellung kuratiert haben, Themen, die nicht ordentlich aufgearbeitet worden sind, die zum Teil vergessen worden sind. Und dass die sichtbar werden, das ist das Anliegen dieser Ausstellung. Besuchen Sie sie. Sie werden noch viel mehr erfahren, was Sie nicht wissen, was in allen Kontinenten los war. Ich bin jetzt zum Ende einfach und sage, die Veranstaltungen des Begleitprogramms gehen weiter. Wir haben bis zum 1. Juni noch 30 Veranstaltungen. Und es ist bestimmt einiges dabei, was viele noch interessiert. Und damit dokumentieren wir eben auch die andere Welt außerhalb Europas und eine andere Perspektive. Danke, dass Sie da waren. Besuchen Sie die Ausstellung und die Veranstaltung. Applaus